Die meisten Menschen in Deutschland leben zwischen Mittelstadt, Kleinstadt und Dorf. Und genau dort spielt sich auch queeres Leben ab. Zwischen Stammtisch und Sportverein, Jugendhaus und Marktplatz geht es um Sichtbarkeit, Sicherheit und das Recht, einfach zu sein. In dieser Folge fragen wir, wie hält man durch, wenn Anfeindungen lauter werden? Willkommen bei Pinke Pille, der Antifeminismus-Monitor. Ich bin Selina, Antifeminismus-Expertin bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Wir haben für die aktuelle Folge Pinke Pille, der Antifeminismus-Monitor, mit drei Personen geredet. Mit Atlanta Ina Bayer, Projektleitung von Zaffa, Caleb Davis von Spotlight in Pforzheim und Frances Böhm vom feministischen Forum Görlitz. Alle drei kommen auf unterschiedliche Weise mit queeren Leben in Berührung, weil sie selbst auf dem Land leben und oder queerpolitisch dort aktiv sind.
Queeres Leben unter Beschuss?
In Deutschland lebt weniger als ein Drittel der Menschen in Großstädten. Der überwiegende Teil verteilt sich auf Ballungsräume im Umland, auf Mittel- und Kleinstädte und rund 15% wohnen in Orten mit unter 5000 EinwohnerInnen. Genau dort, abseits der Metropolen, findet queeres Leben täglich statt. Auch wenn es dort meist weit unsichtbarer ist. Queere Menschen leben überall. Egal wo, sie finden sich und organisieren die Strukturen, die es eben braucht, um vor Ort ein queeres Sozialleben zu führen. Aber für viele Queers außerhalb der Großstadt bedeutet Alltag dauerhafte Verteidigungshaltung. Es geht einerseits um Sichtbarkeit und den Schutz vor Diskriminierung und um das Recht, das eigene Leben zu entfalten, zu lieben, zu arbeiten, Familie und Freundinnenschaften zu leben, sich kulturell oder politisch einzubringen. Diese doppelte Aufgabe fordert Kraft, Ausdauer und Verbündete vor Ort. Die Zahlen unterstreichen den Druck. 2024 gingen bei der Meldestelle Antifeminismus 671 valide Meldungen ein. 558 davon wurden als antifeministische Vorfälle eingeordnet. Das ist ein Anstieg von 50% im Vergleich zu 2023. Queerfeindlichkeit ist dabei zentral. Mehr als jeder zweite erfasste antifeministische Vorfall war queerfeindlich motiviert. Die Angriffe zeigen, Queer- und Transfeindlichkeit sind fest in antifeministischer Ideologie verankert und dienen extrem rechten AkteurInnen als zentrales Mobilisierungselement. Und das mit Anschluss an breite gesellschaftliche Milieus. Denn dort sind queerfeindliche Einstellungen weit verbreitet. Zugleich bestätigen weitere Stellen eine Verschärfung. 2024 erreichten queerfeindliche Straftaten einen Höchststand. Der Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt verzeichnete einen Zuwachs von über 40% bei queerfeindlichen Vorfällen. Besonders während der CSD-Saison kam es zu Angriffen. Bundesweit dokumentierte die Meldestelle Antifeminismus 2024 insgesamt 92 Übergriffe auf CSDs. 2025 gab es zwar so viele CSDs wie noch nie, aber auch gleichzeitig so viel Gegenmobilisierungen, Angriffe und Störungen wie noch nie zuvor. Seit April 2025 erfasste die Amadeo-Antonio-Stiftung in dem kürzlich veröffentlichten Sicherheitsreport 245 CSDs, die stattfanden. Das Krasse? Mindestens 110 dieser Veranstaltungen waren Ziel von Angriffen, in mindestens 53 Fällen durch rechtsextreme organisierte Strukturen. Die Botschaft solcher Aktionen ist stets dieselbe. Sichtbarkeit soll eingeschränkt, Öffentlichkeit zurückgedrängt, Angst normalisiert werden. Diese Zahlen zeigen vor allem eines. Sichtbar sein kostet. Für viele queere Menschen außerhalb der Metropolen heißt das, Strukturen aufzubauen unter Stressbedingungen. Wie das gelingt und wo es schwierig wird, hören wir gleich aus Pforzheim und Görlitz.
Queeres Engagement abseits der Metropole.
Zwar wird gern das Bild gezeichnet, dass es queeres Leben in kleinstädtischen und ländlichen Raum sehr schwer hat. So schwarz-weiß ist das aber nicht. Denn vieles hängt auch von den jeweiligen Umständen vor Ort ab. Entgegen mancher Klischees. Vielfältiges queeres Leben ist abseits von Metropolen durchaus möglich. Und wenn es vor Ort keine feministischen Räume gibt, dann muss man sie halt einfach selber gründen. So erzählt uns Frances Böhm die Geschichte vom feministischen Forum Görlitz.
Ja, das hat sich quasi eigentlich als lose Frauengruppe, sag ich mal, gegründet 2016, weil es halt einfach irgendwie nichts gab in Görlitz in der Stadt. Und da ging es vor allem darum, sich wirklich in Wohnzimmern zu treffen und so Biografiearbeit zu machen, Diskriminierungserfahrungen zu teilen. Das hat sich dann relativ schnell so Richtung Flinter-Personen geöffnet und auch so ein bisschen mit einem queerfeministischen Ansatz. Und irgendwann gab es dann mal die Idee, gut, jetzt mal einfach sozusagen, naja, wir machen das jetzt alles so im stillen Kämmerchen, lass uns mal rausgehen, lass uns auch mal Bildungsveranstaltungen machen. Genau, und dann gab es dann auch so Ringvorlesungen und dann auch in Lesungen, wo ja, so wo wir eingeladen worden sind und eben so feministische Texte gelesen haben oder eigene Texte oder aus Büchern, die wir sehr mögen. Ja, und irgendwann war dann noch mal so die Idee zu sagen, ja, wir brauchen so einen Flinter-Space. Ja, und das war dann, da habe ich dann zu der Zeit mich sehr stark um Förderungen bemüht und wir haben dann 2020, also mit Corona, eine Förderung für einen Raum bekommen und auch für Veranstaltungsangebote. Wir haben eine Bibliothek, wo man sich eben halt Bücher kostenlos ausleihen kann, wo man sitzen kann und das halt alles immer kostenlos ohne Konsumzwang. Und wir machen ja viele, ja einige Veranstaltungen, so 12 Veranstaltungen insgesamt. Und die sind halt so angelegt, dass es zum einen etwas Bildendes hat, ne? Also so sehr typische Sensibilisierungsarbeit. Auch das in einem Formatemix halt, um unterschiedliche Zugänge zu schaffen. Das können eben halt Workshops sein, Vorträge. Das kann auch mal ein Konzert sein oder eine Performance. Und dann machen wir natürlich auch noch Veranstaltungen, die eher so zum Empowerment beitragen für Queers und oder Flinter-Personen.
Intersektionalität und niedrigschwellige Zugänge sind Kernelemente des queeren Engagements, das Frances Böhm beschreibt. Sprachgruppen, Workshops, Konzerte, Begegnung ohne Konsumzwang. Diese Basic-Arbeit bindet vieles zusammen, von Geflüchteten bis zum Nachbarn um die Ecke.
Und deswegen gibt es halt zum Beispiel wirklich mehrfach in der Woche gibt es halt eine Sprachengruppe. Das sind halt Frauen, also geflüchtete Frauen tatsächlich. Und die kommen halt zusammen mit einer Ehrenamtlerin, die halt versucht, da ehrenamtlich eben halt die deutsche Sprache denen beizubringen. Und diese Frauen kommen halt zum größten Teil ja auch wirklich irgendwie aus muslimischen Kulturkreisen und muslimisch geprägten Kulturkreisen und sind ja zumeist eben halt Musliminnen. Und das ist natürlich auch einfach krass, wenn die dann halt in so einen queer-feministischen Raum, und man sieht es halt tatsächlich kommen. Das finden wir aber super spannend. Und die Ehrenamtlerinnen, denen halt so nach und nach das alles verklickert, wo die sich hier befinden und warum da und wieso. Denn, also die kommen dann wirklich mit krassen Sachen in Berührung, wo die wahrscheinlich, also würden die sonst nicht in Berührung kommen. Und das finden wir halt spannend und es funktioniert und es ist irgendwie cool. Man muss halt dann immer wieder sagen, also Leute, ihr könnt das kostenlos nutzen, aber Queerfeindlichkeit hat ja halt einfach keinen Platz. Also das ist halt so das oberste Credo so. Und das versucht die Ehrenamtlerin wieder eben halt den auch sehr gut zu vermitteln. Ja, und so ist das halt auch mittlerweile eben mit unseren Angeboten. Da kommen halt auch manchmal Leute einfach rein gestolpert, die überhaupt nicht wissen, was da eigentlich Phase ist. Aber man kommt dann halt ins Gespräch und man muss es natürlich auch wirklich runterbrechen. Und das ist halt, finde ich, das ist so spannend, also diese Basic-Arbeit zu leisten, das Kindern zu erklären, genauso wie eben halt dem Opi von der Straße, ne? Der Klaus-Peter, der dann irgendwie vorbeikommt und sagt, da, was ist denn das Hübsches? Und man da versucht wirklich in einfacher Sprache zu erklären, was wir da machen und für was wir stehen. Und das finde ich übelst krass.
Eine Form des queeren Engagements und der Sichtbarkeit ist das Organisieren eines CSDs. Christopher Street Days erinnern an den ersten bekannten queeren Aufstand und Protest. Dieser fand 1969 infolge der damals üblichen gewalttätigen Razzien durch die Polizei in der queeren Bar Stonewall Inn statt. Caleb Davis erzählt uns die Geschichte des CSDs in Pforzheim.
Während dem Lockdown und während der Corona-Pandemie haben wir einen Vitrinen-CSD gestartet. Wir haben eine Vitrine am, so ein Schaufenster in der Bahnhofsunterführung. Und da haben wir dann verschiedene Aktionen drin gemacht, hauptsächlich zum Informieren. Das haben wir meistens so über 2 Wochen gemacht und haben alle 3 Tage was Neues rein mit Infomaterialien, mit Empfehlungen für Bücher, für Filme, einfach so ein bisschen Queerness in die Stadt bringen. Dann haben wir gedacht, so eigentlich kann das ja nicht ausreichen und haben uns dann ganz vorsichtig mal gewagt, mit einem kleinen Stand auf den Markt, an den Marktplatz zu stellen. Nicht auf den Marktplatz, sondern an den Marktplatz. Das war der allererste, wirklich sehr kleine, so den großen Zeh ins Wasser halten. Und haben wir gedacht, so ja, eigentlich es braucht viel mehr und haben dann vielleicht auch so ein bisschen aus Naivität, weil wir nicht wussten, wie viel das wird, entschieden, wir machen jetzt den CSD als Beratungsstelle. Damals waren wir noch zu sechst Ja, und das, der Rest ist irgendwie Geschichte. Das zweite Mal, das war dann mit Demo. Da waren über 1000 Leute da, 1500. Und da ist mir tatsächlich wirklich am eindrücklichsten geblieben, wie der Demozug gestartet ist. Da standen einen an der Straße, haben zugeguckt, Ältere, ich unterstell den mal, das waren Schwule, einfach weil sonst hätte sie das, glaube ich, nicht so bewegt, die wirklich geweint haben und sich bedankt haben, dass das jetzt endlich stattfindet.
Eins seht ihr vor Ort ist vielen besonders wichtig. Es zeigt, dass Queers nicht alleine sind und dass sie auch abseits der Metropolen einen Platz haben und dazugehören. Atlanta Ina Bayer erzählt uns, dass dies nicht immer so einfach ist. Es erfordert meist Mobilität, um aus weiter entfernten Gegenden zusammenzukommen. Und auch das Wissen, wo und wann etwas stattfindet. Etwa ein queerer Bar- oder Filmabend, ein Treff, Stammtisch, Sportangebote oder ein Treffen von Selbsthilfegruppen. Dies ist besonders relevant für TIN-Personen, also trans-, inter- und non-binäre Personen, die Infos zu Transition, Austausch und Kontakte suchen. Als kleine Erklärung: Transition bezeichnet den Prozess, in dem Trans-Personen Änderungen vornehmen, um das eigene Geschlecht auszudrücken. Dabei kann es sich um medizinische, juristische oder auch optische Änderungen, also ein anderer Kleidungsstil oder Haarschnitt, handeln. Auch in Pforzheim gibt es keine sich explizit als queer verstehenden Orte. Aber dennoch hat die Szene sich selbst Treffpunkte und Safer Spaces geschaffen.
Hier gibt es einen ziemlich großen, regelmäßig sich treffenden Stammtisch, Schwubi Les Plus. Die gibt es auch schon ziemlich lang. Die sind selbstständig organisiert, sind auch beim CSD immer dabei, mit großem Stand und Fußgruppe. Genau, die gibt's. Dann gibt es noch einen Café in der Nähe von der Hochschule für Gestaltung. Da ist auch sehr queeres Publikum. Sie sind sehr offen für queer und heißen die sehr willkommen. Gleichzeitig ist es aber nicht offiziell eine Queer Bar. Genauso wie den einen Irish Pub, wo sich eben der Schwubiles-Stammtisch trifft. Die sind auch sehr queer offen und beide haben im Rahmen von unserem, ich glaube, es war der zweite Vitrinen-CSD. Da hat man so eine Aktion gemacht, da können verschiedene Einrichtungen, sei es Läden, medizinische Praxen, Kneipen, Restaurants, die konnten sich bei uns melden, dass sie sich als Safe Space kennzeichnen wollen oder safer Space für queere Menschen, dass man dort zum Beispiel auf ein Date hingehen kann und weiß, ich kann hier mit meiner gleichgeschlechtlichen Partnerperson Händchen halten, vielleicht auch mal einen Kuss austauschen, so wie man es eben beim Date macht. Und bin hier willkommen und gern gesehen. Und wenn etwas vorfallen sollte, dann weiß ich, werde nicht ich aufgefordert zu gehen oder das zu unterlassen, sondern die Personen, die eben diskriminieren dagegen. Die konnten sich bei uns melden und haben einen Aufkleber dafür gekriegt und wurden auf unserem Social Media dann gefeatured. Also man kann sagen, in dem Sinn kann die queere Community sich hier selber Sachen aufbauen. Siehe der Schwubiles-Stammtisch, die sich den Irish Pub selber ausgesucht haben und dort die Solidarität auch gefunden haben, das dort machen zu dürfen und die Unterstützung. Dann die breite Unterstützung, die evangelische Kirche, die katholische auch, die sind hier super unterstützend, die sind beim CSD, die haben sich jetzt schon für den CSD nächstes Jahr angemeldet. Wenn es um Veranstaltungen geht, sie sind immer dabei, queere Gottesdienste. Die sind immer vorne direkt mit dabei, wenn es darum geht, was für queere Menschen zu tun. Das ist sehr schön. Und ja, es gibt so einfach auch sehr viel unerwartete Unterstützung, wo man denkt, okay, hätte man jetzt nicht gedacht, dass die einen, die legen zum Beispiel zum Welt-AIDS-Tag im Kino Infomaterialien aus, oder man darf vor einer Veranstaltung Infopakete austeilen im Kino. Also es gibt einfach schon wirklich viel und das ist auch schön.
Zwischen Empowerment und Erschöpfung.
In Großstädten wirkt das Umfeld meist liberaler. Queeres Leben hat viele Orte und ist stärker sichtbar. Dazu kommt mehr Anonymität. Man kennt mitunter nicht mal die eigenen NachbarInnen. Für queere Menschen kann diese Anonymität Schutz bedeuten. In der Provinz fällt queeres Leben deutlich stärker auf und weicht eher von der als normal empfundenen Umgebung ab. Je sichtbarer Menschen als anders gelesen werden, desto mehr rücken sie in den Fokus. Insbesondere, wenn queeres Leben offen gelebt wird. Und besonders für Queers of Color sowie TIN-Personen, die nicht als cis durchgehen. Auf der individuellen Ebene führt das zu unterschiedlichen Herausforderungen. Atlanta Ina Bayer beschreibt, dass die Dynamik des Verbesondertwerdens bei den potenziell Betroffenen zumindest subtilen Stress auslöst, abhängig vom Umfeld, wo eben Diversität und Heterogenität nicht als gesellschaftliche Normalität begriffen werden, entsteht immer wieder die Notwendigkeit, sich dazu zu verhalten, sich zu erklären, unfreiwillig als Repräsentantin einer ganzen Gruppe wahrgenommen zu werden, mitunter als Informantin zu dienen oder bestimmte Teile des eigenen Lebens im öffentlichen Leben auszublenden. Und schon allein das kann eben belastend sein. Dies deckt sich auch mit den Erfahrungen, die Caleb Davis macht.
Ich glaube, eine der Herausforderungen ist die Anonymität. In Berlin kann man gut anonym sein. Da kann ich in dem Stadtteil wohnen, in dem anderen gehe ich queer feiern und niemand weiß von nichts. Hier in Pforzheim, es ist ein bisschen Dorf. Jeder kennt jeden, alle wissen. Sachen sprechen sich rum, dann liest die eine Person die Zeitung und sieht das Bild und erkennt jemand auf dem Bild und sofort wissen das alle.
Schwerer wiegt, wo das Umfeld offen feindselig reagiert. Das betrifft häufig Menschen, die ihr Anderssein nicht maskieren können oder nicht maskieren wollen. Aus Atlanta Ina Bayers Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern, etwa in Gesprächen mit TIN-Personen im Kontext von Antifeminismus, wird deutlich, wie persönlich das wird. Viele berichten von regelmäßigen Anfeindungen im Alltag, etwa transfeindlichen Kommentaren auf der Straße. Als zusätzliches Problem schildern die Betroffenen Passivität anwesender Dritter. Menschen, die die Situation wahrnehmen, reagieren in dem Moment aber nicht. Atlanta Ina Bayer macht klar, je patriarchaler und feindseliger das Umfeld ist, desto stärker wird die geringe Anonymität auf dem Land zum Problem. Anfeindungen, Gewalt, Diskriminierung, viele Queers in der Provinz müssen leider damit rechnen, so etwas zu erleben und sich im Alltag darauf einstellen. Aber auch im ländlichen Raum gibt es viele zivilgesellschaftliche Engagierte und Strukturen. Aber Anlaufstellen sind oft weiter entfernt, weil in der Fläche verteilt und häufig noch prekärer ausgestattet. Vieles wird ehrenamtlich gestemmt. Öffentliche Finanzierung fehlt oder ist zu knapp. In Mecklenburg-Vorpommern wurden in den letzten Jahren Strukturen für Antidiskriminierungsberatung mühsam aufgebaut. Jetzt droht einigen das aus, weil nach einer Anschubsfinanzierung durch den Bund die Anschlussmittel fehlen. Hier sind die demokratischen Parteien gefragt. Es braucht eine verlässliche, langfristige Finanzierung, damit queere Menschen auf dem Land nicht alleine gelassen werden. Auch Frances Böhm erzählt von dem Problem mit der Finanzierung, die alle anderen Probleme verschärfen.
Das ist gleichzeitig natürlich auch noch, dass wir nicht alle immer schwimmen, weil wir ja mit Finanzierungen ringen. Ne? Also das, man kann das alles auch nicht nur im Ehrenamt machen oder von die Miete von Luft und Liebe bezahlen. Und ja, das glaube ich schon manchmal sehr, naja, da stellt sich schon so ein bisschen eine Ernüchterung ein und eigentlich auch so ein bisschen eine Demoralisierung, also dass man irgendwann denkt, so ja, was will ich denn noch hier? Warum sollen wir immer die Fahne hochhalten? Also das ist so eine Frage, die ich mir permanent stelle. Und dann darf ich mir dann noch irgendwie so einen Spruch anhören von einer Person, die pendelt zwischen Berlin und hier, weil da irgendwie auch was mit Job ist und dann mir sagt, das ist total wichtig, was ihr da macht und nicht aufgeben. Und ich sag, na ja, aber ehrlich gesagt, irgendwo ist die Kraft auch endlich. Und ja, man kann jetzt nicht Leute verurteilen, die dann halt auch einfach eine große Stadt abwandern. Und vor allem so eine Stadt wie Leipzig oder Berlin, wo man halt als queere Person ganz anders leben kann, ne? Und dann ist dann aber immer so gleichzeitig so ein Ding da, ja, nee, das dürft ihr auf keinen Fall machen. Und das ist, wie gesagt, total wichtig. Und ich sage, ja, dann komm du doch halt her. Zieh halt hierher und halte die Fahne hoch. Ja, und das, ja, das ist so, dass es mir halt immer wieder auffällt, dass es immer total wichtig ist, was wir machen. Auf der anderen Seite wird halt irgendwie wird die Lage halt immer gruseliger und rigider und es gibt weniger Geld. Es gibt von allem einfach weniger, was irgendwie uns helfen könnte. Und gleichzeitig, und dann trotzdem noch eben zu sagen, ja, und das nehmen wir jetzt trotzdem noch mal als Anlass, noch mehr zu kämpfen. Aber ich denke, da ist schon auch eine Ermüdung da. Ja.
Noch komplizierter und schwieriger wird es, wenn es innerhalb der meist überschaubaren Community auf dem Land Probleme gibt. Wenn es dann nicht mehr Solidarität und gegenseitige Unterstützung unter queeren Personen gibt, sondern Uneinigkeit und Konflikte, dann wird die Situation für die Betroffenen extrem herausfordernd. Und das neben anderen Problemlagen, also zum Beispiel durch antiqueere Gruppen wie Rechtsextreme oder auch fundamentalistische Christen. Und gerade diese Situation verschärft sich gerade in ländlichen Gebieten im Osten Deutschlands immer weiter.
Das Problem ist halt, dass es sehr, sehr unterschiedliche, also es gibt ja nicht die queeren Menschen, also es gibt hier sehr viele queere Menschen durchaus, Aber es gibt auch sehr viel Trouble unter den queeren Menschen. Ich meine, das kennt man auch aus Großstädten. Hier ist halt bloß das Problem, dass die Zielgruppe natürlich nicht riesig ist und das Problem dann eben halt da ist, wenn die Gruppen sich nicht verstehen. Und wir haben halt zurzeit leider eben halt auch, ja, Probleme. Zum einen eben mit dem CSD, der hier organisiert wird in Görlitz, und haben uns sozusagen auch da ausgeklinkt, komplett als queere Orga-Gruppe. Und zum anderen gibt es halt einfach auch rechte Narrative bei queeren Menschen, ich sag mal, die sehr, sehr türfi sind, ne? Und die ja einfach rechtspopulistischen Kram reproduzieren und uns angreifen, weil wir eben halt zu politisch sind, zu queerfeministisch. Also wir sind halt einfach zu queer. Und ja, und das macht die Arbeit nicht einfacher, zumal der Rechtsruck ja einfach sehr, sehr, sehr groß ist. Und hinzu kommen dann noch eben halt ja so fundamentalistische Christengemeinden, also so gerade so in der die so Freichristen, Christinnen, die dann auch tatsächlich montags halt mitlaufen und die halt super trans und homofeindlich sind und genau, sich eigentlich wirklich mit Hardcore-Nazis solidarisieren.
Gleichzeitig führt die Situation auf dem Land auch zu breiter Solidarisierung untereinander. Rückzüge in homogene Gruppen oder eine übersteigerte Identitätspolitik sind dort kaum möglich. Wer sichtbar queer ist, arbeitet häufig über Unterschiede hinweg zusammen und schafft aber auch Kontakt- und Begegnungspunkte mit ganz verschiedenen Leuten. Gleichzeitig bleibt eine zweite Realität: Resignation. Frances Böhm beschreibt dieses Spannungsfeld als dauerhafte Doppelbewegung. Solidarische Verbundenheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite Erschöpfung und Vereinzelung.
Dass wir schon mehr versuchen, uns untereinander zu solidarisieren, weil wir einfach nicht so viele sind. Also das bedeutet auch, dass wir, also dass sozusagen auch wir uns mit anderen Minderheiten letztendlich oder marginalisierten Gruppen halt eher solidarisieren und gemeinsam halt für Dinge auf die Straße gehen, obwohl man sich vielleicht nicht in allem super, naja, wie man sagt, so grün ist und nicht alles so der gemeinsame Nenner, also alle den gemeinsamen Nenner haben. Weil wir einfach, wir können es halt einfach nicht leisten, so viel, ja, ich sag mal, übertriebene Identitätspolitik zu betreiben. Das geht halt einfach nicht. Das liegt auch zum Teil daran, dass es ja auch, eine Identitätspolitik lebt ja sozusagen dann auch von sehr ausdifferenzierten Gruppen und die gibt es hier halt einfach gar nicht so stark. Und das heißt halt irgendwie, dass wir schon mehr an das Große und Ganze ran wollen und wir halt einfach wirklich einen gemeinsamen Feind haben erstmal, was ja manchmal auch zusammenschweißt. Und das ist halt ja vor allem eben halt ja rechte, rechtskonservative Politik und ja, und wie gesagt, wirklich das Problem, dass wir hier mittlerweile ja nicht nur eben das Montag einfach wirklich so ein, ich sage, Montag ist Schontag, da will man eigentlich gar nicht mehr auf die Straße gehen, weil es einfach total krass ist, was hier passiert. Also dass Leute eben halt da auf die Straße gehen, trommeln, pfeifen, und das halt wirklich jetzt schon, also mit Corona wirklich durchgehend und es immer mehr zu Übergriffen kommt und also dieses Patrouillieren halt von jungen Nazis hat sich im, ja, ich würde sagen, vor allem im letzten Jahr sehr, sehr krass gesteigert und dieses Unsicherheitsgefühl und wie jetzt passieren permanent körperliche Übergriffe. Und das ist schon ein Unterschied, denke ich mal.
Häufig wird der Blick vor allem in den Osten gerichtet. Aber auch Caleb Davis erzählt uns von der Bedrohung durch Rechtsextreme in und um Pforzheim und damit eben auch im Westen Deutschlands.
Es wird immer nur auf den Osten geguckt. Die Menschen hier, die ziehen sich raus und sagen, oh, bei uns ist das nicht, ja, im Osten gibt es ein Nazi-Problem, aber hier bei uns, nee. Und deshalb finde ich es wichtig, hinzugucken. Es gibt es hier genauso. Hört auf, wegzugucken. Weil solange man das in Osten immer abschiebt, wird sich daran nie was ändern können. Also, dass hier sehr rechts gewählt wird im größeren Umkreis, das ist schon immer so. Dass rechte Gruppen sich hier wohlfühlen, sei es die rechten Biker-Gruppen, die AfD, das ist auch schon immer so. Also schon, wenn wir zurückgehen in die 30er, als es die Wahlen gab, Pforzheim hat überdurchschnittlich viel die NSDAP gewählt. Also das zieht sich durch. Pforzheim ist kein unbeschriebenes Blatt, was das angeht. Deshalb so ein bisschen hat man manchmal das Gefühl, man liest zwar die Nachrichten, wo dann drüber geschrieben wird, was in Pforzheim jetzt wieder ist, zum Beispiel als die rechte Gruppe sich zum CSD gemeldet hat, dass sie da eine Gegendemo war. Natürlich war man zuerst geschockt, aber dann war irgendwie so, na gut, die sind ja eh jeden Tag hier, wir kennen sie ja schon.
Die diesjährige Bedrohungslage hatte auch Einfluss auf die Durchführung des CSDs 2025 in Pforzheim.
Wir waren eigentlich schon relativ weit fortgeschritten mit unseren Planungen für den CSD. Wir hatten ein erfolgreiches Crowdfunding. Wir hatten alle Finanzen fertig geklärt, dachten, jetzt kann das Programm stand, es kann gehen. Und morgens kamen wir dann ins Büro und gucken auf unser Instagram und haben uns bestimmt 10 verschiedene Leute einen Screenshot geschickt, dass sich eben eine rechte Gruppe angemeldet hat. Was für uns erstmal, das war der erste, war der Schock. Dann standen sie alle, oh, habt ihr gesehen, die sind gewaltbereit, das sind ganz schlimme, die werden kommen, man muss den CSD absagen. Und dann zu der Zeit wurde auch der CSD in was in Paderborn, wurde, glaube ich, abgesagt wegen rechten Bedrohungen. Und dann war kurz so der, was machen wir jetzt? Okay, die Rechtsradikalen haben sich angekündigt, was machen wir jetzt? Können wir das überhaupt noch machen? Dann haben wir uns daran erinnert, die sind irgendwie jeden Tag hier, die wohnen hier, die fühlen sich wohl. Und dann werden wir eben so feiern, dass sie sich unwohl fühlen. Und wenn die kommen wollen, dann kommen einfach von uns noch mehr. Das war dann wirklich unsere Herangehensweise zu mobilisieren im Sinn von, hey, hier soll was bedroht werden, aber wir lassen uns keine Angst machen. Und von euch schon gar nicht. Weil wir sind hier, wir werden immer hier sein, wir waren schon immer hier. Und waren dann tatsächlich überwältigt von der Unterstützung, die deutschlandweit kam. Also wir hatten wirklich Menschen aus ganz Deutschland, die sich angekündigt haben, die sie kommen, die dann auch da waren. Wir hatten eine sehr gute Kooperation mit verschiedenen Gruppen hier aus der Stadt, die sagen, sie kennen die Szene, sie werden dabei sein, sie werden gucken, wie sie den CSD unter das Schutzkonzept unterstützen können. Wir haben noch extra Security gebucht, die den ganzen Tag vor Ort waren. Die Stimmung war richtig gut. Am Anfang verhalten. Ich glaube, Menschen hatten schon Angst. Aber dann war es auch schön zu sehen, dass einfach die ganzen Allies aufgetaucht sind. Es waren wirklich sehr viele da, die gesagt haben, so, naja, eigentlich wäre ich da ja nie hin, weil das ja jetzt, waren immer so, also ich bin ja nicht schwul, war ganz oft die Aussage. Aber jetzt, ich bin jetzt doch hier, weil das ist nötig.
Daraus ergibt sich eine paradoxe Situation. Einerseits will man die Gefahr und die Bedrohung, die von Rechtsextremistinnen ausgeht, nicht kleinreden, aber ihnen auch gleichzeitig nicht zu viel Raum geben. Ja, und vor allem zeigen, dass man sich davon nicht einschüchtern lässt und dabei sichtbar ist und die eigenen Räume verteidigt.
Ich finde, es muss gezeigt werden, wie viele da sind. Also von den Nazis, dass sie da sind, dass die gefährlich sind, dass auch wenn es nur 20 sind, das sind 20, die mit einer Einstellung und einer Mission daherkommen. Die kommen nicht zum Spaß. Die kommen nicht, damit Leute sie auslachen, weil es nur 20 sind. Die kommen, um zu hassen, um Menschen Angst zu machen, um ihnen Platz wegzunehmen. Und ich finde, das muss schon gezeigt werden. Das ist wichtig, dass das nicht klein geredet wird. Gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig zu zeigen, wie dagegen mobilisiert wird. Dass das einfach richtig gezeigt wird und dass, wie kann man das gut ausdrücken, dass ja, dass einfach mehr, vielleicht auch mehr Awareness dafür geschaffen wird, wie Menschen sich ihre Räume zurückerkämpfen und Räume behalten und sich dagegen stellen, dass ihnen die Räume genommen wird. Vielleicht auch ein bisschen die Stärke der queeren Community, dass das gezeigt wird. Also wir stehen hier ja, ihr bedroht unser Leben, ihr wollt, dass wir ausgelöscht werden, aber hey, scheiß drauf, wir stehen jetzt trotzdem hier. Und da finde ich, darf man auch nicht unter den Tisch fallen lassen, die Allies, die kommen. Weil das sind ja die, auf die man zählen muss am Endeffekt, dass die endlich einsehen, dass sie jetzt kommen müssen und ihren Teil auch tun. Und ich finde, da wird oft zu wenig Fokus drauf gelegt, dass viel, alle haben Angst, die Nazis kommen. Aber da kommt dann oft zu kurz zu zeigen, dass ja, man hat Angst, man hat Sorgen, aber man lässt sich nicht, trotzdem nicht einschüchtern. Ich finde, das wird oft nicht genug gezeigt. Und wenn es dann um Bilder geht, wird auch oft so, dass Menschen so die unterschiedlichen Gruppengrößen sehen können, wird da oft nicht, für mich, nicht verhältnismäßig gut gezeigt.
Wie kann Solidarität aussehen?
Queeres Leben abseits der Metropolen ist zugleich Alltag und Aushandlung. Menschen organisieren Kontakte, Kultur und Schutzstrukturen, oft mit begrenzten Mitteln und in einem Umfeld, in dem Sichtbarkeit oft Konsequenzen hat. Die Beispiele zeigen, wo Räume, Verlässlichkeit und Vernetzung zusammenkommen, entsteht Handlungsfähigkeit. Wo Finanzierung, politische Rückendeckung und präsente und unterstützende Umfelder fehlen, wächst aber die Erschöpfung. Die diesjährigen CSDs setzten stark auf deutschlandweite Solidarität und Mobilisierung. Angesichts der Bedrohungslage für viele CSDs, eben gerade in ländlichen Regionen, ist diese auch dringend notwendig. Atlanta Ina Bayer betont, dass es wichtig ist, dass Menschen deutschlandweit zu CSDs in Orte abseits der Metropolen fahren und diese so unterstützen. Denn extrem rechte Mobilisierungen zielen darauf ab, queere Errungenschaften zurück und queeres Leben aus der Öffentlichkeit zu drängen. Das martialische Auftreten, die Gewaltbereitschaft macht vielen Menschen Angst. Überlegungen aus Sorge vor Übergriffen, nicht zu den CSDs zu fahren, sind daher sehr verständlich. Aber genau das wollen die extrem rechten Mobilisierungen. Durch Einschüchterung CSDs unmöglich machen. In Reaktion darauf wurde dieses Jahr auf gemeinsame An- und Abreise gesetzt, um sich eben gegenseitig zu unterstützen und zu schützen. Gleichzeitig wird Unterstützung von außen in der Provinz unterschiedlich wahrgenommen. Es gibt immer wieder Kritik, wenn unterstützende Initiativen und Strukturen den CSD oder die begleitenden Debatten einseitig stark in Richtungen verschieben, die neben der notwendigen Auseinandersetzung und Gegenwehr zu rechtsextremen Bewegungen kaum noch Raum für andere queere Themen und Sichtbarkeit lässt. Zum anderen bleiben die OrganisatorInnen und Teilnehmenden vor Ort. Sie leben eben nach der Pride weiterhin dort. Wichtig ist, auch bei der Unterstützung der Leute vor Ort nicht die Betroffenenperspektive aus den Augen zu verlieren. Solidarität besteht auch aus Zuhören und sollte nicht nur bis zum Ende der CSD-Saison reichen. Denn gerade wenn die Aufmerksamkeit sich wieder weniger auf die kleineren Orte richtet, geht dort das Leben, das Engagement, aber auch die Diskriminierung und die Übergriffe weiter.
Ich finde, das ist so markant, sieht man das auf dem CSD. Na, auf einmal sind da irgendwie 1000 Leute so. Wenn wir jetzt mal aber die abziehen würden, die nur von hier kommen, wäre das ein Bruchteil eben halt davon. Und das ist halt das macht den Unterschied. Und dann sind die halt punktuell mal da, so wie in Bautzen oder wie in Görlitz oder in Zittau, sind die punktuell da. Dann sind sie aber auch wieder weg. Also es ist ja schön, dass sie da sind und dann auch Reden halten und. Aber die müssen hier nicht leben. Also, ne, das ist halt schon ein Stück weit so ein bisschen auch dieser Unterstützungstourismus, würde ich es einfach mal nennen. Wie gesagt, was ich ja überhaupt nicht verpöne oder so. Also ich finde das ja super, aber das ist natürlich, da hört dann die Solidarität auch manchmal dann einfach auf, so, ne?
Es gibt zwar aktuell auch lokale Unterstützung in Görlitz, zum Beispiel durch die Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis, aber gleichzeitig steht in Sachsen Gleichstellung massiv unter Beschuss. Es kann also sein, dass die sowieso schon dünne Unterstützung ganz wegfällt.
Also wir haben halt hier zum Beispiel im Landkreis eine super tolle Gleichstellungsbeauftragte, die uns mega supportet, aber die auch mega am Struggeln ist. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber in Sachsen steht die Gleichstellung gerade komplett auf der Kippe. Die soll nämlich abgeschafft werden. Und das ist halt auch nochmal so ein Mega-Ding. Also da wird halt auch ja gerade noch parallel ein krasser Kampf geführt, dass also Gleichstellung bitte nicht freiwillig zu sein hat. Und in der Stadt Görlitz zum Beispiel sehen wir das ja gerade. Das wird seit Jahren ausgesessen. Die Stelle, also die Gleichstellungsstelle ist nicht besetzt. Seit Jahren wird das eben halt ausgesessen. Und es gibt richtig gute, qualifizierte BewerberInnen auf diese Stelle. Die werden immer abgelehnt.
Die Stellschrauben vor Ort sind zentral. Jugendarbeit, klare Haltung der Stadt und Alltagssichtbarkeit. Wie sich das konkret anfühlt, erzählt Caleb Davis.
Queere Jugendangebote bzw. queere Angebote überhaupt müssen gefördert werden. Wenn man sich queere Menschen allgemein in ländlichen anguckt, die leben teilweise schon sehr integriert in die Gesellschaft. Also ich komme auch vom Dorf und ich kenne es, alle wissen, die zwei Frauen sind miteinander verheiratet, aber das Wort lesbisch und ihre Liebe anerkannt, das passiert nie. Es wird nie darüber gesprochen. Und das ist so ein, alle wissen es, aber es ist trotzdem sehr unsichtbar. Und ich finde da vor allem im Jugendbereich kann man das, muss Angebote geben. Warum haben die queeren die Jugendhäuser in der Gegend, warum haben die keinen queeren Treff? Auch wenn der nur einmal im Vierteljahr stattfindet. Das wäre einfach so wichtig, dass es auch anerkannt wird, dass die da sind, auch wenn es vielleicht nur drei sind und dann gesagt wird so, naja, personell, ressourcenmäßig bringt es überhaupt nichts, da jetzt den Treff 3 Stunden zu schließen und dann kommen nur zwei. Das schickt aber ein Riesenzeichen. Und dazu gehört eben auch, die Menschen, die in so Jugendeinrichtungen arbeiten, zu schulen, mit ihnen zu arbeiten, dass sie sich selber ihrer Einstellung zu Dingen bewusst sind. Dass sie wissen, wie gehe ich damit um? Wie stehe ich eigentlich dazu? Bin ich die Person, die das machen kann? Oder muss ich weiter an mir arbeiten und so lange macht das jemand anderes? Also wir als Spotlight würden uns eine ganz klare Haltung von der Stadtführung wünschen. Dieses Jahr wurde abgelehnt, die Regenbogenflagge zu hissen, unter fadenscheinigen Ausreden. Es wurde nicht gemacht. Der Bürgermeister selber ist immer im Urlaub, wenn der CSD stattfindet, war noch nie da, hat dieses Mal zum ersten Mal eine Vertretung geschickt, aber auch man hatte das Gefühl, das war nur, weil eben der Druck so hoch war, weil es jetzt eben so viel mediale Aufmerksamkeit auf Pforzheim lag. Kein, weil unterstützen ist. Und das wird einfach auch so ein großes Zeichen für das Klima hier schicken, wenn die Stadt sich klar positioniert. Wenn wir unter dem Wahlslogan Pforzheim für Familien schön machen, dann muss das eben auch queere Familien, Familien mit queeren Kindern mit einbeziehen. Und nicht nur die weißdeutsche Cis-Hetero-Familie mit 2,5 Kindern, Hund und Auto.
Strukturen müssen erhalten und gestärkt werden. Es braucht Räume für queere Menschen, sei es für politische Arbeit, um sich mit anderen Betroffenen auszutauschen oder um einfach mal abzuschalten und Spaß zu haben. Auch wenn die Situation schwer ist, gibt es auch positive und empowernde Momente. Nämlich gerade die, bei denen man mit anderen zusammen ist und auch mal abschalten kann. Wie auf einer Party eben.
Also ich fand jetzt unsere Herbstparty am Wochenende echt genauso. Das war so, ich konnte halt mitfeiern, ich konnte mich mit Leuten unterhalten, denen habe ich, ja, die kannte ich noch nicht, die sind neu in Görlitz. Da hatte ich einfach mal wieder so ein Stück weit so einen Hoffnungsschimmer. Vielleicht wird ja doch alles gut. Und wenn solche jungen, coolen Leute hierher kommen, um zum Beispiel zu studieren, ach ja, also da dachte ich mir, vielleicht ist da noch so ein Leuchten am Horizont zu sehen. Ja, natürlich auch viele Sachen, die wir irgendwie organisieren, sind natürlich auch cool. Also so das Queerfilmfestival, was wir halt organisieren, das jetzt im November stattfindet, und mit eigenen Einreichungen und so. Und es ist schon Hammer, das ist schon cool. Und vor allem, wenn es dann auch halt dann eben halt viele Menschen natürlich auch nutzen, dann bin ich total glücklich. Oder die Queer Area auf dem Fokus-Festival. Das ist ja auch, da kommen ja auch, wie gesagt, mittlerweile auch Leute aus Leipzig oder Berlin eben halt hin und feiern da eben halt. Und das ist schon cool, halt da irgendwie zu sagen, ey, wir sind mehr als Provinz, so, wir können halt auch sowas. Und wir organisieren das aber auch von hier aus. Also, ne, es gibt ja auch ganz viele Sachen, die werden von Großstädten aus organisiert und finden natürlich dann in ländlichen Räumen, also gerade auch Festivals, finden dann auch gerne in ländlichen Räumen statt. Aber das ist ja nicht etwas, was aus der eigenen Kraft vor Ort geschaffen wird, sondern da ist es halt schon etwas von außen. Und das ist schon cool halt, wenn man dann eben halt diese Strukturen letztendlich schafft, um sowas zu wuppen. Ja, genau. Es ist schon also cool, und ich bin natürlich auch dankbar für die Bubble, ne? Also für all die coolen Flinterpersonen, die ich hier kenne und die ich sehr mag und wo man sagt, das sind halt wirklich Friends so, ne? Und glaube, da helfen wir uns einfach auch untereinander irgendwie ja, weiterhin hier gut überleben zu können.
Und was braucht es, damit Strukturen nicht nur entstehen, sondern auch bleiben?
Naja, ich glaube, was immer hilft, ist auf jeden Fall ist Kohle, also wirklich Geld. um halt Strukturen zu erhalten und weitere Strukturen aufbauen zu können, um Menschen bezahlen zu können, damit sie nicht eben halt auch abwandern. Und natürlich, dass Menschen hierher ziehen, ne? Also, dass man sich zum Beispiel einfach bewusst dafür entscheidet, als auch in die ländlichen Räume halt zu ziehen, um eben halt genau das zu machen, nämlich eben das zu verteidigen. Und wir haben das halt in Bautzen gesehen, dass es halt einfach schon zu spät ist. Da haben halt einfach wirklich die Nazis die Stadt besetzt. Und diese Tendenz hat eben halt ganz Ostsachsen momentan.
Was darüber hinaus jede Person im Alltag selbst tun kann, ist, sich gegen diese Queerfeindlichkeit zur Wehr zu setzen und so Solidarität und Unterstützung zu zeigen.
Zivilcourage zeigen, und das fängt schon an am Stammtisch, am Frühstückstisch, wenn jemand queerfeindliche Aussagen von sich gibt, dagegen zu sprechen, vor allem als nicht queere Person. Queere Menschen gehen durchs Leben und müssen sich den ganzen Tag erklären, verteidigen, ihr Dasein rechtfertigen. Und am Ende wird dann doch den queeren Menschen nicht geglaubt, weil natürlich sagst du, dass du bist ja selber queer. Und das ist blöde, und da sage ich oft gern, liebe Cis-Heteros, kümmert euch mal bitte um eure eigenen Leute. Wir wissen, die meisten von euch sind voll in Ordnung, aber da gibt es eben die, die es nett sind und die hören eh nicht auf uns. Also bitte kümmert ihr euch drum. Erklärt's denen, macht's denen klar. Ja, so die kleinen Sachen wünsche ich mir, dass das wirklich, dass da alle was machen, eben dagegen sprechen, dass wenn man Queerfeindlichkeit irgendwo hört, dass man was dagegen sagt, dass man entweder wirklich Widerworte gibt und sagt, hey, hör auf damit, das kannst du nicht sagen, oder dass man vielleicht die Person, die aktuell in der Situation gerade davon ist, betroffen ist, dass man die Person unterstützt, sei es in Bus und Bahn, dass man sich neben die Person setzt oder so, um die Sicht zu versperren, dass die, die die Person angreifen, keinen Zugriff mehr haben. Wenn man sich gar nichts traut, dann den Rufknopf in der Bahn drücken, dass jemand kommen kann, wo bei der Bahn arbeitet oder irgendwas, oder zur Not die Polizei rufen und dann aber bitte dabei bleiben und einfach gucken, dass alles gut geht, ablenken, um Hilfe schreien, dass einfach da was passiert. Und untereinander Jugendliche im Freundeskreis sich gegenseitig ermahnen, aufhören, manche Wörter als Beschimpfungen oder sonst was zu erwähnen. Ja, Wissen weiter verbreiten. Dass Eltern, die sagen, so, ich hätte gar kein Problem damit, wenn mein Kind queer wäre, dass die das auch aussprechen. Dass ihre Kinder wissen, okay, meine Eltern hätten kein Problem damit. Dinge einfach aussprechen und füreinander, ja, für das gute Leben für alle eintreten.
Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören oder Zuschauen. Wir freuen uns über Feedback, Fragen und Anmerkungen. Und wenn ihr an unserer Umfrage teilnehmt. Im Video wird der QR-Code dazu eingeblendet, aber ihr findet den Link auch in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert den Kanal, klickt die Glocke und lasst uns eine Bewertung da. Wenn dir diese Folge gefallen hat, unterstütze die Arbeit der Amadea-Antonio-Stiftung durch eine Spende. Den Link findest du in den Shownotes. Veränderung braucht viele, die mitmachen. Mit deiner Spende ermöglichst du Aufklärungsarbeit und Unterstützung von Betroffenen. Vielen Dank, dass du dabei bist. Das war ein Podcast der Amadeo-Antonio-Stiftung. Produktion und Inhalt: Selina Alin, Sabine Herbert. Moderation: Selina Alin. Bild und Ton: Ben Production GmbH. Grafik: Christina Wedel.